Gabriel Rüsch schreibt in der Appenzeller Chronik, dass im Dezember 1777 ein Erdbeben die Trogener Kirche stark beschädigt habe. Deshalb fasst man nur einen Monat später den Beschluss, eine neue Kirche bauen zu lassen. 20.000 Gulden werden zusammengebracht und ein Jahr später kann Hans Ulrich Grubenmann, der mit dem Neubau beauftragt ist, mit den Arbeiten beginnen. Die Baumaterialien werden aus der näheren und weiteren Umgebung hergeführt. Bruchsteine aus dem Ast, Quadersteine aus dem Bad in Trogen und aus dem Sägli in Speicher, Holz aus dem Steinecker Wald, Kalk aus St. Georgen, Ziegelplatten und Ziegelsteine aus Rheineck, Sandsteinplatten aus Viernacht, Gips aus dem Vorarlberg. Nach vielen Bauverzögerungen, einigen Zwischenfällen und 3 Jahren Bauzeit ist der Kirchenneubau am 28. Januar 1782 fertig. Gabriel Rüsch schreibt:
Am 30. Jänner fand zu Trogen die Einweihung der schönen, geschmackvollen, wie man sagt, mit einem Kostaufwand von 84.000 Gulden erbauten Kirche statt.
Die Kirche kostet die Gemeinde letztlich also das Vierfache des ursprünglich budgetierten Betrages. Namhafte Zuwendungen der Zellweger helfen das Loch stopfen. Johannes Zellweger Hirzel schreibt an seinen Schwager, den Zürcher Stadtarzt Johann Kaspar Hirzel:
Wer mit ihm umgeht,
gemeint ist Grubenmann,
findet an ihm einen in seiner Kunst gründlich erfahrenen Mann. Nur schade, dass er gleich anderen alt wird und bisweilen ein wenig verdrießlich oder langweilig sein kann. Ich habe ihn durch die hiesige, durch ihn dirigierte Gebäu kennengelernt. Er baut eben nicht wohlfeil, aber was er macht, ist gewiss gut gemacht. Wann er das Leben behaltet, so bekommen wir, hoffe ich, gewiss eine schöne und brave Kirche, die uns aber auch unser gutes Geld kosten wird.
Diese schöne und brave Kirche ist heute das eigentliche Wahrzeichen von Trogen.
Wir setzen uns nun in eine der vorderen Reihen der Kirchenbänke, was uns einen guten Blick auf den Chor der Kirche erlaubt. Beim Neubau der Kirche spielen die Zellweger eine wesentliche Rolle. Nicht nur, dass sie mit ihrer finanziellen Unterstützung den Bau teilweise ermöglichen, nein, sie prägen zusammen mit Baumeister Grubenmann den Bau auch architektonisch und stilistisch. Die beiden Brüder Jakob Zellweger Wetter und Johannes Zellweger Hirzel veranlassen beispielsweise den Bau der dreigeschossigen, der Hauptfassade vorgeblendeten Säulenarchitektur, die der Kirche bis heute ihr typisches Aussehen verleiht. Ihre Schwester, Ursula Wolf Zellweger, finanziert die Ausmalung des Kirchenschiffs und des Chors. Beides sind Zuwendungen, welche die Kirche in ihrer Erscheinung bis heute prägen, vor allem wenn man bedenkt, wie sehr sich die Trogener Kirche durch ihre verspielte Ausgestaltung von anderen protestantischen, der Kargheit verpflichteten Kirchen abhebt.
Jesu.
Eines der Deckengemälde, jenes im Chor, wollen wir nun etwas genauer anschauen.
Im Zentrum des Gemäldes, zwischen Himmel und Erde, steht eine Figur mit einer ausgerollten Schriftrolle in der Hand, auf der zu lesen steht:
Wendet euch zu mir, alle Ende der Erde, so wird euch geholfen werden, denn ich bin Gott und sonst keiner.
Die Aufforderung, ein Satz aus dem Alten Testament, richtet sich an alle Menschen der Welt. Ende des 18. Jahrhunderts sind dies die Bewohnerinnen und Bewohner Asiens, Europas, Amerikas und Afrikas. Diese 4 Erdteile sind nun um die zentrale Figur herum angeordnet. 4 Menschengruppen zeigen die typischen Merkmale der entsprechenden Bevölkerung.
Wir betrachten die Erdteile von links nach rechts, beginnend mit der asiatischen Gruppe links außen. In dieser sticht mit ausgebreiteten Armen ein Sultan mit einem Kaftan aus Hermelinpelz hervor. Weitere Turbanträger flankieren ihn. Auch ein Chinese mit Kegelhut ist dabei. Einen spitzkegeligen Hut trägt die einzige Figur, die mit der Hand nach oben zeigt. Es ist wohl die Darstellung des persischen Herrschers Kyros II. Im schlichten Hirtenhemd. Insgesamt ist die Gruppe, die aus lauter Männern besteht, aufwendig und mit kostbaren Insignien ausstaffiert. Eine Darstellung, die zu der zeitgemäßen Ansicht passt, dass Asien ein reicher, wenn nicht der reichste Kontinent sei. Melchisedech Devenant, ein französischer Wissenschaftler und Reisender, schreibt Ende des 17. Jahrhunderts:
Asien war schon immer und ist noch heute der erste und beste Kontinent der ganzen Erde. Seine Völker haben den anderen die Rituale der Religion beigebracht, waren ihnen ein Beispiel mit schönen Kleidern und haben sie in der Schrift und den anderen Wissenschaften unterrichtet.
Die zweite Gruppe zeigt Europa. Unter den 8 Personen befinden sich 2 Frauen, die als Appenzellerinnen zu identifizieren sind, denn sie tragen die hiesige Tracht. Eine der beiden, sie trägt einen Fächer in der einen Hand und zeigt mit der anderen zum Himmel, ist die Stifterin der Gemälde, Ursula Wolf Zellweger. Die Art ihrer Darstellung verweist direkt auf die Porträtgalerie der Zellweger, wo Kleidung und Attribute in ähnlicher Weise eine Rolle spielen. Sie ist die einzige der dargestellten Personen, die den Betrachterinnen und Betrachtern ins Gesicht blickt. Und sie ist dem Himmel am nächsten. Mit ihrem Fingerzeig nach oben verweist sie am direktesten auf den Glauben, für den sie einsteht. Auch in der Europagruppe ist ein weltlicher Würdenträger abgebildet. Vor den Damen kniet Josef II., der damalige Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Seine Insignien, Krone, Zepter und Reichsapfel, die er angesichts der Macht Gottes auf einem Kissen niedergelegt hat, sind typisch für die Barockmalerei. Der bürgerliche Hut, der ebenfalls auf dem Kissen liegt, ist allerdings einzigartig. Er steht für das Selbstbewusstsein der bürgerlichen Zellweger als Staatsmänner und Handelsherren.
Die Personen der dritten Gruppe, der Amerika-Gruppe, greifen Klischees über die neue Welt auf, so die Federkronen, die Nacktheit und die verschiedenen Hautfarben. Am linken Rand der Personengruppe, mit Federschmuck, Rock und Armreifen und ebenfalls Richtung Himmel weisender Hand, steht ein Häuptling. Ist es Montezuma II., der Herrscher der Azteken? Vorne in der Mitte kniet ein Spanier, stellvertretend für die Eroberer, gekennzeichnet durch die europäische Kleidung mit der typischen barocken Halskrause.
Die Figuren Afrikas in der vierten Gruppe rechts außen sind um einiges reicher ausgestattet als diejenigen Amerikas. Von den 7 Figuren sind 5 als Frauen zu deuten. Sie tragen Ohrringe, Armschmuck, Gold sowie Perlenketten aus leuchtend weißen Perlen. Die Figur am linken Rand, die Richtung Himmel verweist, könnte die sagenumwobene Königin von Saba darstellen. Auffallend ist außerdem, jetzt wo wir alle 4 Erdteile gesehen haben, dass einzig der europäische Herrscher im Angesicht Gottes seinen Kopfschmuck niedergelegt hat. Die anderen 3 geben sich aufgrund vor allem ihrer Gestik zwar gottesfürchtig, tragen aber alle ihre Kopfbedeckung. Dass sie Gott erkannt haben, beweist ihr Fingerzeig Richtung Himmel. Das Gemälde hat für das Selbstverständnis nicht nur der Stifterin Ursula Wolf Zellweger, sondern für die ganze Familie Zellweger sinnbildlichen Charakter. Es gibt deutlich Einblick in ein Weltbild, das davon ausgeht, dass der Mensch seine Stellung und Rolle in der Gesellschaft allein von Gott zugewiesen bekommt. Dementsprechend verhalten sich die Zellweger als Bürger von Trogen, als Kaufleute und als Menschen. Den Reichtum, den sie sich mit internationalen Geschäften erwirtschaften, lassen sie zu einem Teil wieder ihrer Heimatgemeinde zufließen. Sie sind beteiligt an wohltätigen und sozialen Gründungen wie dem Armen- und Waisenhaus, später auch der Kantonsschule. Viele dieser Werke sind verbunden mit der Schenkung von Gebäuden und zum Teil großen materiellen Hinterlassenschaften. Anna Zuberbühler-Zellweger, die mit ihrem Mann zusammen den Abendmahlskelch, die Tauf-, Oblaten- und Opferschalen von Silber im Werte von 367 Gulden spendet, hinterlässt der Gemeinde bei ihrem Tod 300 Gulden an das Waisengut, 200 Gulden an das Armengut, 100 Gulden zum Austeilen an die Armen, 150 Gulden an die Freischule im Dorf, 150 Gulden an die Freischule an der Eugst.
Summa Gulden 900, anderer guten Sachen nicht zu gedenken,
wie ihr Biograf ergänzt. Auch die Bibliotheken und Sammlungen, die im 19. Jahrhundert der öffentlichen Hand übertragen werden, sind großenteils zellwegersche und honnalagsche Schenkungen. Das Gemeinwesen wird allerdings nicht nur mit Geld und Gut unterstützt. Die Zellweger Männer aller Generationen übernehmen immer auch politische Ämter, oft nicht ganz freiwillig, denn es besteht Ämterzwang, aber meist doch mit großem Engagement. Vom Gemeindeschreiber über den Gemeinderat bis hin zum Landesfähnrich, Säckelmeister und Landammann stehen sie der Gemeinde und dem Kanton zur Verfügung. Bis 1848 stellen sie 8 Landammänner. Allein bis ins ausgehende 18. Jahrhundert sind sie während 193 Jahren in der Landesregierung vertreten, davon 74 Jahre als Landammann.
Auch aus dem Trugener Alltag wird die eine oder andere Geschichte erzählt, die das soziale und gemeinnützige Denken der zellwegerschen Familienmitglieder unterstreicht. Über Johannes Zellweger Hirzel heißt es:
Von seiner Mildtätigkeit und seinem gemeinnützigen Sinne zeugen viele seiner Werke. In dem Jahre der Not, 1770, ließ er Getreide aus Ägypten und Reis aus Italien kommen und verteilte letztern ohne Entgelt unter die armen Ortseinwohner.
Sein Sohn, Johann Kaspar Zellweger Gessner, berichtet in seiner Selbstbiografie:
Schon am Tage vor meiner Ankunft in Trogen brachten Fabrikanten meinem Vater die Nachricht, dass ich einen großen Wagen voll englisches Garn bringe. Und um 5 Uhr morgens an dem Tag nach meiner Ankunft standen schon 500 Mann vor der Türe, das Garn zu kaufen, das mein Vater mit schönem Nutzen um einen Gulden das Pfund wohlfeiler gab, als es in St. Gallen verkauft wurde.
Dass eine gebildete, reiche und auch politisch einflussreiche Familie nicht nur beliebt ist, versteht sich von selbst. So kommt es vor, dass verschiedene Exponenten der Familie in ihren Ämtern nicht bestätigt und abgewählt werden. Einmal sei an einer Landsgemeinde unter mutwilligem Gelächter sogar der Ruf laut geworden:
Genug Zellweger!
Die Geschichte der Familie Zellweger im 18. Jahrhundert zeigt eindrücklich, in welch zwiespältiger Lage sich das einfache Volk den Herren gegenüber befindet. Es liebt sie gar nicht, ist aber auf sie angewiesen. Wir begeben uns jetzt auf den kurzen Weg in den Garten hinter dem Gemeindehaus, wo wir einen schönen Ausblick haben auf die Orte der wenigen alten Textilproduktions- und Verarbeitungsstätten im Dorfkern von Trogen. Die Gasse zwischen dem Haus Nummer 2, dem Rathaus, und dem Haus Nummer 1, dem Gemeindehaus, von der Kirche aus gesehen linker Hand am Platz, führt direkt zum Garten.